Netz veranlasste 2003 das tschechische Kulturministerium, das Glas- und Bijouteriemuseum zu einem nationalen Museum aufzuwerten. Das Glas- und Bijouteriemuseum hat damit Rückenwind bekommen, ein anspornendes Signal auch für die Glas- und Bijouterieindustrie selbst, die derzeit recht starken Gegenwind bekommt. Doch lassen wir die prekäre Lage der Branche einmal beiseite, wenden wir uns zunächst ihrer glanzvollen Geschichte zu. Wie, wann und warum kam es eigentlich dazu, dass die Bijouterieherstellung in Jablonec und Umgebung Fuß fasste? Begonnen hat alles in Turnov, deutsch Turnau, ein Dutzend Kilometer südlich von Jablonec, weiß Jaroslava Slabá.
In Turnov wurden früher Natursteine geschliffen. Die dortigen Steinschleifer beherrschten ihr Handwerk vollkommen. Und als der Habsburger Kaiser Rudolf II. 1612 gestorben war, verließen die Künstler, die er an seinen Prager Hof geholt hatte, die damalige Reichshauptstadt. Unter diesen Künstlern waren auch Glasgraveure und von denen ließen sich viele in Turnov nieder.
In der Gegend von Turnov wurde der dunkelrote böhmische Granat abgebaut, ein Mineral, das in den böhmischen Ländern von einst als Schmuckstein genauso beliebt war wie noch im heutigen Tschechien. Im Laufe des 17. Jahrhunderts stieg die Nachfrage nach Schmucksteinen sehr an, allmählich stieß sie an die Grenzen der Lieferkapazitäten der Natursteinschleifer und sie dachten sich etwas Neues aus. Sie verlegten sich auf die Herstellung von gläsernen Imitaten. Im sonnigen Venedig praktizierte man solches bereits. Die Imitate von Granaten, Diamanten und anderen Edelsteinen aus Turnov holten aber bald mit der Konkurrenz aus dem Süden der Monarchie auf. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die lukrative Glasbijouterieherstellung dann in das Gebiet von Jablonec verbreitet. Die Isargebirgsgegend besaß nicht nur Quarzsand, sondern auch das übrige Rüstzeug dazu.
Zum einen gab es hier Leute, die sich auf die Verarbeitung von Glas verstanden. Zum anderen lebten hier aber auch Gürtler, die darin geschult waren, das Glas in Metallfassungen einzusetzen. Und schließlich gab es hier auch Wasserläufe, an denen Schleifmühlen betrieben werden konnten, um die Bijouteriesteine zu schleifen.
So Jaroslava Slabá. Einmal verwurzelt wuchs die Bijouteriebranche in Jablonec und Umgebung immer mehr an und wurde im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu einem tragenden Wirtschaftszweig der Region. Das Warensortiment war einem steten Wandel unterworfen. Was in Europa gerade Mode war, gaben die Trendsetter Italien und Frankreich vor. Doch die Techniken, um den Markt mit Bijouterie nach dem Zeitgeschmack zu versorgen, die entwickelten die Bijouteriehersteller von Jablonec vielfach selbst. Eines ihrer einträglichsten Halbfabrikate war die Glasperle. Glasperlen gab es in mannigfaltigen Größen, Farben und Formen. Entsprechend differenziert waren die Produktionsverfahren. Perlen wurden gedrückt, gewickelt, geblasen und gehackt. Auf die kristallartigen, geschliffenen Glasperlen hatte Jablonec sogar ein Monopol. Die Wachsperle wiederum war der Naturperle täuschend ähnlich und doch für breite Käuferschichten erschwinglich. Neben der technischen Innovation war es aber auch der Export, was die Branche voranbrachte.
Wenn die Leute die Jahrmärkte in Leipzig, Hamburg und anderen Handelszentren nicht besucht hätten, dann hätte es keinen Export gegeben. Aber hier lebten eben solche Leute, die manchmal nur mit einem Korb am Rücken oder einem Pferdewagen auch an ferne Orte aufbrachen. Und der Export kurbelte die heimische Produktion an.
Von den ausländischen Jahrmärkten brachten die Händler Ideen und Muster mit nach Hause, die es ermöglichten, mit den neuesten Trends mitzuhalten. Nach der nüchternen Mode der napoleonischen Zeit zum Beispiel kamen die Gewänder des Biedermeier auf, die auf zierliche Details Wert legten und brachen dem schmucken Glasknopf die Bahn. Kunstvoll verzierte Glasknöpfe, meistens in Metallfassungen, gehörten zu jedem gutbürgerlichen Kleid, Hemd und Rock. In Kriegszeiten wiederum brauchte sie die österreichische Armee für die schmucken Uniformen der Soldaten. Der Knopf wurde so zu einer wichtigen Sparte der Bijouteriehersteller. Bei den Indern und den Naturvölkern in Afrika wiederum ließen gläserne Armreifen mit farbenfrohem Dekor die Herzen höher schlagen. Im Hafen von Triest wurden sie meistens nach Übersee eingeschifft. Bijouterie aus Jablonec drang aber auch auf den amerikanischen Kontinent vor. Die Indianerstämme Nord-, Mittel- und Südamerikas behängten sich bei ihren Stammesfesten mit Glasperlenketten aus Jablonec. Daneben war bei ihnen auch die nur millimetergroße Rocaille-Perle beliebt, die im deutschen Berufsjargon unter anderem als Schmelzperle oder Hackperle bezeichnet wird. Mit der böhmischen Rocaille-Perle bestickten die Indianer ihre Gewänder und fertigten daraus Ritualgegenstände an. Eine originale Erfindung der Bijouteriehersteller von Jablonec ist die schwarze Bijouterie. Eingeschwärzte Glassteine werden dabei auf Metallplättchen aufgebracht. Der schwarz schimmernde Schmuckstein fand ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für Trauerschmuck, Amulette oder modische Accessoires wie zum Beispiel Handtäschchen Verwendung. Die Bijouterieabteilung des Museums in Jablonec führt all diese Kreationen den Besuchern eindrucksvoll vor. Besucher kommen aus allen Landesteilen Tschechiens und den Nachbarländern, aber auch manche Einheimische zieht es immer wieder hierhin, wie diesen Studenten.
Ich komme ja aus Jablonec. Ich war schon als ein Kind mehrmals in diesem Museum. Man hat uns immer wieder erzählt über den Gablonzer, Jablonecer Glasexport, wie wir gut waren und so weiter und so weiter.
Lässt sich solches aber auch noch für die Gegenwart behaupten?
Es gilt, was die Kunst angeht, aber nicht so viel, was die Industrie angeht, denn Jablonecer Glasexport muss schwer mit der asiatischen Konkurrenz kämpfen.
Die Zukunft der Branche ist also einigermaßen unsicher geworden. Immerhin, etwa ein Fünftel der Bevölkerung von Jablonec und Umgebung lebt auch heute noch vom Glas und vor allem von der Bijouterie.
Soweit unser heutiger Kultursalon. Jetzt aber wollen wir wieder etwas Tschechisch gemeinsam lernen. Für die heutige Lektion unseres Sprachkurses hat Markéta Kachlíková diesmal eine Auswahl von tschechischen Vokabeln zusammengestellt, dank der Sie sich künftig über das hiesige Wetter unterhalten können. Die Wiederholung der Lektion vom Freitag bringen Ihnen Jitka Mládková und Christian Rümkov zu Gehör.
Hallo und willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Draußen wird es schlecht.
Venku se to kazí,
stellt man manchmal beim Blick aus dem Fenster fest. Und was wird schlecht? Natürlich das Wetter.
Počasí.
Wenn man im Sommer vom schlechten Wetter spricht,
špatné počasí,
dann ist es meistens kalt.
Je zima.
Oder
je chladno.
Es weht der Wind.
Fouká vítr.
Es ist bewölkt.
Oblačno.
Oder bedeckt.
Zataženo.
Und es regnet.
Prší.
Das Wetter wird dann zu einem Unwetter.
Nečas.
Beziehungsweise zu einem Hundewetter.
Psí počasí.
Also draußen sieht es so aus, dass man nicht einmal einen Hund vor die Tür jagen würde.
Je tam, že by ani psa nevyhnal.
Der Regen
Dešť
hat verschiedene Stufen. Wenn es nur nieselt,
mží,
kann es im heißen Sommer sogar angenehm sein. Auch ein leichter Sommerschauer
Přeháňka
ist erfrischend. Schlimmer ist es, wenn es in Strömen gießt.
Leje.
Auf Tschechisch sagt man oft, es gießt wie aus einer Kanne.
Leje jako z konve.
Der Regenguss ist dann ein
Slejvák.
Starke Regenfälle
Přívalové deště
können zu lokalen Überschwemmungen führen.
Povodně.
Wie wir uns Anfang Juni mancherorts haben überzeugen können. Im anderen Fall kann der Dauerregen
vytrvalý déšť
Hochwasser zur Folge haben. Ab und zu fallen nicht nur Regentropfen
kapky deště
sondern auch Hagel
kroupy
vom Himmel. Die Regenfälle kommen im Sommer oft nicht alleine, sondern zusammen mit einem Gewitter.
Bouřka.
Das mit Donner
Hromy.
Und Blitzen
Blesky.
In Erscheinung tritt. In solchem Fall ist es sicherer, zu Hause zu bleiben und lieber nicht hinauszulaufen. Nicht einmal, wenn Sie einen Regenschirm
Deštník,
einen Regenmantel
Pláštěnka
und Gummistiefel
Holínky
beziehungsweise
Gumáky
bei sich hätten. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Und nun zu unserem letzten Beitrag für heute. Wenn in Tschechien von einer Heilanstalt die Rede ist, meint man damit in aller Regel ein Pflegeheim für Senioren. Die Silbe Heil als Teil dieser Bezeichnung ist in gewissem Sinne fehl am Platze, weil die sogenannten Langzeitpatienten in dieser medizinischen Einrichtung kaum noch gesund gepflegt werden können. Trotzdem ist man dort im Rahmen der Möglichkeiten um ihre Gesundheitsversorgung bemüht, auch wenn sie keine großartigen Erfolge mehr verspricht. Näheres zu diesem Thema hören Sie jetzt von und mit Jitka Mladková in unserer Sendereihe Heute am Mikrofon.
Heute am Mikrofon.
Aus verschiedenen Gründen sind sie in einer Elde Enka gelandet, so die umgangssprachliche Bezeichnung für diese Art medizinische Einrichtungen für bejahrte Patienten, abgeleitet von der Abkürzung LDN, Heilanstalt für Langzeitpatienten. Viele haben keine Verwandten oder ihre Verwandten können sich nicht um sie kümmern oder sie wollen nicht. Dass es für die Patienten kein Glück ist, in einer Elde Enka die letzten Tage ihres Lebens zu verbringen, ist allgemein bekannt. Über die anstrengende Pflegearbeit unterhielt ich mich mit Frau Eva Turinska, Stationsleiterin im Diagnostischen und Therapeutischen Zentrum im 4. Prager Stadtbezirk. Im Gesundheitswesen arbeitet sie sehr lange, seit 1970 nämlich, sagte sie mir. Welche Beziehung habe sie also nach so vielen Jahren zu dieser Arbeit, war wiederum meine Frage.
Ich glaube, meine Generation wurde in gewisser Weise für die Arbeit im Gesundheitswesen geprägt. Und nicht nur deswegen, dass man uns schon in der Schule sagte, die sei keine normale Arbeit, sondern ein Dienst an die Gesellschaft. Ich kann das nur schwer mit anderen Jobs vergleichen, aber gerade diese Arbeit nimmt, glaube ich, den ganzen oder fast den ganzen Menschen in Anspruch. Ich gehöre der Generation an, die diese Arbeit sozusagen im Blut hat.
Haben Sie in mehreren Bereichen der Gesundheitsversorgung gearbeitet?
Ich habe ursprünglich in einer Kinderabteilung gearbeitet, später in einer Kinderkrippe und danach kam ich in die Abteilung für innere Medizin, die früher zu dieser medizinischen Einrichtung gehörte. Im Rahmen der späteren Transformation der sogenannten Akutbetten, die der kurzzeitigen stationären Behandlung dienen, hat man bei uns auf Beschluss des Gesundheitsministeriums, weil wir keinem Krankenhaus angeschlossen waren, im Jahre 2000 eine Pflegeanstalt für Langzeitpatienten eingerichtet.
Im Lauf der Zeit hat sich in Ihrem Job bestimmt vieles verändert. Wenn Sie zurückblicken, was sehen Sie?
Im Gesundheitswesen hat sich in der Zeit, auf die ich zurückblicken kann, sehr viel verändert. Zu den größten Veränderungen kam es aber bestimmt in jüngster Zeit. Leider kann man nicht alle als positiv bezeichnen. Ich habe das Gefühl, dass der Patient oft nicht an erster Stelle steht. Er wird heutzutage als Art Nummer betrachtet, hinter der sich eine Geldsumme verbirgt. Das ist meiner Meinung nach falsch.
Wie ist es in dem sich kontinuierlich verändernden Gesundheitssystem um den Patienten bestellt, der eigentlich an erster Stelle stehen sollte?
Auch wenn wir ständig bemüht sind, dass der Patient an erster Stelle steht, dass man ihm die Pflege zukommen lässt, die er braucht, werden wir immer mehr auch mit Papierarbeit belastet, und zwar in einem weit höheren Maß als früher. Wenn davon die Rede ist, dass Mediziner müde oder verärgert seien, sollte man die Ursachen in Tätigkeiten suchen, die mit der spezialisierten Facharbeit nichts zu tun haben. Natürlich ist auch der ökonomische Faktor wichtig und wird dermaßen berücksichtigt wie nie davor. Aber die damit verbundene Verwaltungsarbeit kostet uns Mediziner viel Energie.
Ja, das ist bekanntlich eine spezifische medizinische Einrichtung. In Ihrer beruflichen Laufbahn mussten Sie also von kleinen Kindern auf Senioren umschalten, nicht wahr? Wie erleben Sie denn Kontakt mit Menschen, die zum größten Teil nicht mehr lange leben werden?
Ich sehe eigentlich keinen großen Unterschied oder, wie Sie sagen, ein Umschalten. Man muss keinen Hehl daraus machen, dass der Anfang und das Ende der menschlichen Entwicklungskurve in gewissem Sinne ähnlich sind. Anders gesagt, wenn wir alt sind, haben wir vieles mit kleinen Kindern gemeinsam. Ein alter Mensch hat oft dieselben Bedürfnisse wie ein kleines Kind. Er muss auch gepflegt werden, braucht auch mein warmes Wort, das Streicheln und geduldigen Umgang.
Ein Job, der hohe Ansprüche an das medizinische Personal legt. Also, wie gelingt es, das Personal dauerhaft zu motivieren?
Es ist wirklich, wie Sie sagen, eine anspruchsvolle Arbeit. Sie ist nicht nur körperlich, sondern auch psychisch anstrengend. Auf den ersten Blick mag der Eindruck entstehen, dass hier alle Tage fade sind, denn vieles wiederholt sich jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat. Dem ist aber nicht so. Bei der Schichtarbeit ist die Arbeit unserer Krankenschwestern recht abwechslungsreich. In letzter Zeit, und dabei ist unsere Einrichtung bestimmt kein Einzelfall, haben wir einen chronischen Personalmangel zu beklagen. Immer wieder verlässt uns jemand und sucht sich einen weniger anstrengenden und besser bezahlten Job. Offen gesagt, das Gehalt einer Krankenschwester entspricht bei weitem nicht der geleisteten Arbeit und der Verantwortung, die der Beruf mit sich bringt. Unter denjenigen, die diesen Job an den Nagel hängen, sind überwiegend die jüngeren Jahrgänge. Und das ist traurig.
Sie selbst wollten nie weggehen?
Doch, sie kann doch hier.
Das will ich oft, aber alleine den Satz »Ich will weg« auszusprechen, dient oft schon als eine Art Ventil. Ich habe ihn mir schon oft gesagt, aber es ist nie dazu gekommen. Wie ich bereits anfangs sagte, ich gehöre zu der Generation, die diese Arbeit unter der Haut hat. Nur sehr schwer würde ich mich an eine andere Arbeit gewöhnen. Meine Arbeit ist absolut anders als die zum Beispiel im Büro, auch wenn immer mehr Verwaltungsaufgaben mit meiner jetzigen Funktion der Stationsschwester verbunden sind.
In Ihrer Arbeit sind Sie allerdings nicht allein mit der Pflege der Patienten beschäftigt. Sie sind auch oft dabei, wenn sie sterben. Wie nehmen Sie diese Situation wahr?
Wenn der Mensch alt und schwer krank ist und Sie sehen, dass es für ihn keinen Rückweg gibt und wie viel Mühe ihn jeden Tag kostet, haben wir, glaube ich, aus Mediziner, Krankenschwestern und Ärzte Mitgefühl für ihn. Ich will nicht behaupten, dass das für alle gilt. Auch wir sind nur Menschen und auch in unseren Reihen wirkt sich das Burnout-Syndrom aus. Im Prinzip kann man aber sagen, dass wir den Tod eines Patienten, mit dem wir Tag ein Tag aus in Kontakt waren, auch durchleben. Mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass ich in der Zeit, in der ich als Krankenschwester arbeitete, noch nicht auf Gleichgültigkeit in meiner Umgebung gestoßen bin. Im Gegenteil, sehr oft erleben wir die Situation, dass der Tod eines Patienten das Personal tief trifft.
Können Sie abschalten, wenn Sie aus der Arbeit nach Hause gehen? Lassen Sie Ihre Arbeit und Patientenschicksale zurück?
Ich glaube, voll und ganz abzuschalten kann man nicht. Meine Arbeit nehme ich im Kopf auch nach Hause und denke an sie, wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann. Irgendwie abschalten muss man aber als Krankenschwester schon. So wie man keine privaten Probleme in die Arbeit mitbringen kann, sollte es auch umgekehrt funktionieren. Aber da eine ganz klare Trennlinie zu ziehen, ist nicht möglich.
Wie würde der optimale Arbeitsablauf in Ihrer Station aussehen?
Für mich wäre optimal, wenn ich genug Personal hätte, um problemlos den Tages- und Wochenplan zu machen. Das heißt, dass ich bei keiner Kollegin anrufen müsste, um ihr zu sagen, dass sie einen zusätzlichen Dienst übernehmen soll. Wenn das klappt, kann man auch alles andere meistern. Wichtig ist, dass jeder, der sich für die Arbeit im Gesundheitswesen entscheidet, dazu auch eine positive Beziehung hat. Ohne sie kann es nicht gut gehen. Und wenn sich die Arbeit auf eine entsprechende Personalzahl verteilt, kann man meiner Meinung nach auch den Rest meistern.